Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, denn wir haben heute wieder viel Evangelium vor uns. Und die, die doch müde werden, die werden dann aus Freude an der guten Nachricht wach werden. Also Erweckung in jeder Hinsicht erhoffen wir uns vom Evangelium. Ihr erinnert euch, wir waren gestern Abend bei dem Betreff, dem Briefthema: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, das heißt, ich bekenne das Evangelium freimütig. Und Paulus in der Tat hat diese Freimut ja dann auch mit seinem Lebenseinsatz bezeugt. Denn das macht ihn froh und das macht es zum Evangelium. Es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Und dann waren wir überrascht, dass es weiterging. Warum denn Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben? Nun, weil ja Gottes Gerechtigkeit in ihm offenbar wird. Gottes Gerechtigkeit. Wir hatten gestern geklärt, wir erschrecken zunächst, so war es auch bei dem jungen Martin Luther, für die Lutheraner unter uns oder die, die etwas von Luther wissen, dass er als Mönch daran litt, dass er sich sagte, wie kann ich denn vor einem gerechten Gott bestehen? Und er versuchte durch Frömmigkeit und Verzicht und Kasteiung und Selbstreduktion, Zurücknahme des alten Ich, würdig zu werden. Und er merkte, je wahrhaftiger er das versucht, desto ernüchternder ist das Ergebnis. Wir können vor einem gerechten Richter nicht bestehen. Wenn wir denn einmal die Maßstäbe der Bibel nehmen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen Kräften und mit allem, was du hast, von morgens bis abends. Und dann stellten wir fest, dass Gerechtigkeit Gottes, Römer 3, Vers 26, deshalb Evangelium ist, weil der Begriff Gerechtigkeit Gottes in diesem Zusammenhang bei Paulus immer nur etwas Heilvolles bedeutet, nämlich Römer 3, 26. Gott selbst ist immer loyal, er ist immer bündnistreu, er ist immer beziehungsbezogen, das war A, und B, zusätzlich noch macht er aus Gnade geschenkweise in Christus die gerecht, die es von sich aus gar nicht sind. Das Gerechtmachen eines Ungerechten, das nennen wir juristisch Begnadigung. Denn kein Richter, auch wenn er König und Präsident ist, kann ja einem Mörder und Ehebrecher sagen, du bist unschuldig, er ist ja schuldig. Was aber ein Präsident oder König oder eben was Gott kann, er kann aus Gnaden einen Schuldigen freisprechen. Und so wie dann ein König oder Präsident in die Gefängniszelle treten kann, eines zu Recht Verurteilten, und kann ihm sagen, du bist frei. Du bist frei. Und indem er sagt, du bist frei, wird durch das Wort, wir nennen das performative Rede, das heißt, indem er spricht, du bist frei, ist er frei. Obwohl er ja noch im Raum sitzt und die Gefängniswärter noch daneben stehen. Du bist frei. So sagt Gott zu dir, du bist gerecht. Und da musst du nicht an den Ketten rütteln, sondern indem er es sagt, wird es gemacht. Die Diener spritzen herbei und setzen dich frei und befreien dich. In Römer 4, Vers 5 wird genau diese Gerechtigkeit Gottes von Römer 3, 26 auf Abraham hin ausgelegt. Und Paulus ist ganz stolz, bei seinem Schriftbeweis, seinen jüdischen Gegnern, den Judaisten, deutlich zu machen, schon bei Abraham war es so. Wie ist der gerechtfertigt worden? Er ist im Glauben gerechtfertigt worden. Und nicht durch Beschneidung und eigene Werke. Abraham glaubte, und das ist für jüdische Ohren fast unerträglich, Abraham glaubte an den Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Nicht, das ist jüdisch schier nicht zu hören. Denn wenn Gott ein gerechter Richter ist, muss er den Gottlosen töten. Er muss ihn verurteilen, er muss ihn verdammen. Aber aus Gnaden macht Gott den Gottlosen gerecht. Sodass unsere Gerechtigkeit gar nicht in uns gründet. Ob du gerecht bist oder nicht, kannst du nicht durch in den Spiegel gucken und Puls fühlen herausbekommen, sondern alleine, indem du den Herzschlag Gottes in Jesus Christus fühlst, Evangelium fühlst. Und deshalb ist auch der abendliche Rückblick auf ein Leben nicht damit getan, dass du dich selbst betrachtest, wie das viele Fromme tun, in der katholischen Tradition wie in der pietistischen Tradition. Nicht? Wie war ich heute? Nicht? Das ist für Ehefrauen immer das Allerschlimmste, wenn der Mann als erstes fragt, wie war ich? Nicht? Das ist sehr du-bezogen. Nicht? Darum geht es nicht, sondern ich frage abends wie morgens, Herr, wie bist du? Und das macht den Unterschied. Das ändert alles an deinem Leben. Schon beim Frühstück waren wir bei dir selbst. Thematik, nicht? Heute Morgen habt ihr in den Spiegel geschaut, um euch entweder zu rasieren oder zu schminken. Manche kombinieren das auch, also wie auch immer. Nicht? Und das, was du da gesehen hast, war nur die halbe Wahrheit. Denn du bist nicht nur du, sondern du bist im Wir. Das heißt, wir müssen es lernen, uns mit den Augen Gottes zu sehen in Jesus Christus. In Christus bin ich Gott wohlgefällig. Ich bin richtig für ihn. Ich bin, wie ich sein soll, in der richtigen Beziehung, in der Wir-Beziehung. Nicht mehr als getrenntes Ich. Wie komme ich dahin? Dazu braucht es Dynamis, dazu braucht es Kraft, Dynamik. Und damit jetzt keiner versucht, durch Training, also ihr dürft gerne trainieren, so viel ihr wollt mit Body, Soul und Pneuma, nicht könnt ihr also alles trainieren, was ihr wollt, aber da komme ich nicht durch Training hin, denn diese Kraft, aus einem Gottlosen einen Gerechten zu machen, hat nicht einmal das Gesetz Gottes, nicht einmal das Wort Gottes Alten Testaments, weil es hilft nicht. Das Gesetz sagt, wie es sein soll, aber das Gesetz kann es nicht tun. Das Gesetz des Mose ist wie die Gebrauchsanweisung, ich brauche ja mal ein Beispiel für die Männer, gell? Gestern hatte ich ein paar Frauenbeispiele, jetzt mal für die Männer. Also das Gesetz des Mose ist wie die Gebrauchsanweisung für ein Motorrad, so eine richtig schwere Maschine. Nicht? Und wenn ein Radfahrer die Gebrauchsanweisung für ein Motorrad nimmt, dann zerbricht er daran. Wenn ein Mensch das Gesetz nimmt, um zu überlegen, wie kann ich Gott gefallen, zerbricht er. Warum? Nun, in der Gebrauchsanweisung für ein Motorrad steht, ab 60 solltest du in den zweiten Gang schalten, ab 120 solltest du in den dritten Gang schalten. Radfahrer lachen schon. Nicht? Da kannst du ganz schön die Zunge vorne in die Speichen kriegen, wenn du die Gebrauchsanweisung fürs Motorrad selber umsetzt. Nicht? Und dann eben bei 220 auf der Autobahn in der Kurve Gas etwas zurücknehmen. Ja, das mit dem Gas zurücknehmen ist nicht dein Problem, aber wie komme ich auf 220 in die Kurve, nicht? Das alles sind Probleme, die stellen sich für einen Motorradfahrer auf dem Fahrrad. Das ist der Mensch, der mit dem Gesetz versucht, Gottes Willen zu tun. Nicht? Das Gesetz ist schön und gut, sagt Paulus, aber es beschreibt etwas, was der Mensch gar nicht tun kann. Ich kann nicht von mir aus gerecht werden vor Gott. Es ist Gottes Kraft. Und man kann sogar sagen, dass die Gerechtigkeit Gottes wie ein Kraftfeld ist, wie ein Magnetfeld ist. Wenn ich drin bin, dann wirkt sie in mir. Bin ich draußen, dann kann sie nicht wirken. Deshalb bergen wir uns in Gottes Gerechtigkeit in Christus. Eine Kraft von Gott, ausschließlich in ihm. Eine Kraft von Gott zum Heil. Und jetzt wird es für die Frommen unter euch schon spannend am frühen Morgen. Wenn ich normalerweise in frommen Gesellschaften bin und frage, was ist Gerechtigkeit Gottes? Dann kommt prompt, Gerechtigkeit Gottes ist das, was als übergeordnetes Prinzip gilt. Zuerst einmal ist Gott gerecht. Und dann ist er teilweise liebend und teilweise ablehnend. Und wenn einer gesündigt hat, dann muss Gott, weil er seiner eigenen Gerechtigkeit unterworfen ist, mich verurteilen und verdammen. Das heißt, Gottes Wesen wird geteilt in Liebe und Ablehnung und über Gottes Liebe steht noch Gottes Gerechtigkeit, nämlich im lateinischen Sinne der verteilenden Gerechtigkeit. Gott ist seinem eigenen Recht unterworfen. Heute Abend kommen wir auf den Kreuzestod Jesu, Versöhnung und Sühne und da schlägt das voll negativ durch, wenn ich Gerechtigkeit Gottes als ein Unterworfensein unter ein Gerechtigkeitsprinzip verstehe. Nein, das, was ganz oben steht, ist, Gott ist Liebe. Und wo immer Paulus Gerechtigkeit Gottes nennt, meint er immer nur Gottes heilvolle Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit Gottes hat nichts mit Gericht zu tun, nichts mit Verdammung zu tun, sondern Gerechtigkeit Gottes ist das Begnadigen Gottes, nämlich des verdienten Sünders. Damit wir uns richtig verstehen, heute Morgen werden wir schon auf 1,18 folgende kommen. Wenn Paulus Gerechtigkeit Gottes im Sinne des Richtens meint, also das gerechte Gericht Gottes, dann spricht er von Gottes Zorn. Und er meint bei Zorn nicht seine Wut, sein Ungehaltensein, sondern Gottes Zorn ist immer sein Zorngericht, das gerechte Gericht über die Sünde. Das Neinsagen zu dem, was Leben zerstört. Also, ganz oben steht nicht Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist dann noch über Gott, sodass Gott selber nicht lieben kann, wenn die Gerechtigkeit dagegen ist. Wir müssen es umdrehen. Gottes Wesen ist Licht und Leben. Und er ist Liebe in Person. Es gibt keine Heiligkeit Gottes, die nicht zugleich Liebe ist. Und dass er dann auch Nein sagen muss, dass es so etwas wie Zorn Gottes gibt, sein Nein zur Sünde, ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern ist der Ausdruck von Liebe. Ich nenne euch ein Beispiel. Einmal in meinem Leben habe ich Menschen angeschrien, wie nie vorher und nie nachher. Ich habe sie angebrüllt. War ich inkonsequent? War ich lieblos? War ich genervt? Alles das nicht. Es war bei einer Wanderung, die wir machten, wo wir nur kurz über einen Gletscher mussten und der Weg war morgens abgesichert, insofern hätte gar nichts passieren können. Aber einige Teenager meinten, es besser zu wissen und die gingen über die Abgrenzung raus und fingen an, über dem Gletscher nachlaufen zu spielen, wo es frisch verschneit war und man hat es nicht gesehen. Als da eine eingesunken ist, habe ich gebrüllt. Habe ich gebrüllt, weil ich beleidigt war, dass sie ungehorsam waren? Nein, ich wusste, die kommen um. Das heißt, wenn Gott im Zorn Nein sagt zu dir, dann nicht, weil das die andere Seite von Gott ist und nicht seine Liebe. Gott brüllt nur aus Liebe, weil er dich liebt, widerspricht er der Sünde, widerspricht er dem, was dir schadet. Aber dieser Widerspruch Gottes wird Gericht genannt, gerechtes Gericht, wird Zorn genannt. Und damals kann man durchaus sagen, da war der Hans-Joachim Eckstein zornig, aber eben nicht wütend. Nicht, wenn man denn unterscheidet, weil Zorn im biblischen Sinne nichts mit Emotionen zu tun hat, aufbrausen, ungehalten sein, sondern Zorn ist Gottes energisches Nein zum Sündigen des Menschen, weil er den Menschen liebt. Nicht? Ich hätte eben ja genauso gut sagen können, ein bisschen Schwund ist immer und dann sind halt drei weniger beim Abendessen, dann können wir die Freizeitkosten reduzieren und hätte einfach weggeguckt. Nicht? Das wäre lieblos gewesen. Also ein Gott, der nicht richtet, ist ein liebloser Gott. Nicht? Es ist gerade Gottes Liebe, die seinen Zorn fordert. Ein ganz neues Denken. Ich weiß, wir werden auch da die ganze Woche dran weiterbleiben. Aber das, was wir hier schon festhalten müssen, Gerechtigkeit Gottes steht für Gottes liebevolles Begnadigen. Seine doppelte Treue hinsichtlich seiner Rolle und meiner Rolle. Er ist treu für mich. Das ist das Entscheidende, was wir hier schon festhalten müssen. Also, es ist Kraft von Gott zum Heil. Und wenn du das kapieren würdest in dieser Woche, dass alles, was Gott in seiner Liebe mit dir will, nur zu deinem Heil ist und eben nicht wie bei uns als Eltern, wenn wir selber genervt sind oder haben Migräne und können unseren Kindern den Tag nicht, dass wir dann ihnen was verbieten und sagen dann immer, Kind, ich meine es ja nur gut mit dir, nicht? Also diese Aussage hatte ich vielleicht früher genervt als Kind, wenn deine Eltern dir was verboten haben, was eigentlich gar nicht so verboten war und sagten, ich meine es ja nur gut mit dir. Das war dann so ein Deckel, damit du dich widersprechen kannst. So ist nicht bei Gott. Sondern alles, was Gott mit dir will, ist Eisoterian zum Heil und zu nichts anderem. Wenn ich das einmal nicht nur im Kopf habe, sondern es in Herz und Bauch sinken lasse, dann fängst du an, Gott zu vertrauen. Wenn du verstehst, dass Gott dich mehr liebt, als du dich in deinen besten Stunden lieben kannst, dann kapierst du plötzlich, dass du in seinen Händen besser aufgehoben bist als in deinen eigenen. Und dann kapierst du plötzlich, dass du selber für dein Leben entbehrlicher bist als Gott. Und dann lässt du dich fallen. Dann weißt du, was Vertrauen ist. Loslassen. Sich fallen lassen in Gottes liebevolles, heilvolles Gerechtsein, treu sein, sich auf ihn verlassen. Wir genießen schon diese Aspekte am frühen Morgen. Kraft von Gott zum Heil. Und jetzt kommt ein Dorn in den Fuß, ein Pfahl in den Fleisch für alle judaistischen Hörer. Für dich ist das schön, weil du ein Heidenchrist bist, aber für die damaligen Gegner war das Folgende jetzt fatal. Für jeden, für alle. Bei 1, 2, 3 hätten manche Juden noch mitgezogen. Auch der Pharisäer Paulus hätte gesagt, Kraft, ja, warum nicht, von Gott sowieso. Und zum Heil, ja, mindestens die eine Hälfte, die andere ist dann Verdammnis. Aber für jeden, und damit es auch jeder kapiert, setzt er gleich hinzu, dem Juden zuerst, Israel hat als erstes die Verheißung, unbestritten, bleibt auch so bei Paulus, aber eben dann zugleich auch für jeden Heiden. Das heißt, Gottes Liebe ist absolut voraussetzungslos. Und während wir als Heiden diese Frage des elitären Denkens von Juden, wir sind das erwählte Volk, vielleicht schnell abtun, ist das, was die Botschaft dahinter ist, für jeden von uns ganz wesentlich. Gottes Liebe ist absolut voraussetzungslos. Was braucht ein Zöllner, um von Christus berufen zu werden? Nun, er braucht keine Selbstanzeige bei der Steuerbehörde und dann sagt Christus, jetzt kehre ich heute Zachäus in deinem Haus ein, sondern völlig voraussetzungslos sagt Jesus zu Zachäus, heute muss ich bei dir einkehren. Was braucht eine Ehebrecherin, um Vergebung von Christus zu empfangen? Nichts, nicht einmal Reue. Und bei vielen Heilungen spielt nicht einmal der Glaube als Bedingung eine Rolle. Nicht? Ihr müsst mal schauen, wie selten der Glaube thematisiert wird bei Heilungen. Bei Dämonenaustreibungen kann der Mensch ja nicht einmal Gott bitten, weil er ja ganz besessen ist von fremden Mächten. Es ist Gottes ganz voraussetzungslose Liebe, die dir gilt. Wenn du das verstehst, verstehst du das Evangelium. Gott liebt dich nicht konditioniert, so sagen es die Psychologen und Pädagogen. Und das ist das Entscheidende. Auch da war ich wieder ganz fasziniert, als ich bei den Humanwissenschaften im letzten Jahrhundert das entdeckte. Nicht? Da gibt es nämlich die Unterscheidung in der Erziehung, ob ich ein Kind an sich bejahe oder ob ich dem Kind gegenüber nur Aufmerksamkeit schenke, wenn es meinen Erwartungen entspricht. Und ihr alle habt schon, als ihr in der Wiege lagt, danach geschrien und euch gesehnt und mit euren Augen und eurer Mimik gegiert nach Zuwendung, die euch gilt. Und viele von euch mussten erfahren, dass eure Eltern und Großeltern euch nie selbst und an sich geliebt haben, sondern dass ihre Zuwendung, Bestätigung, Aufwertung, der positive Tonfall immer erst dann kam, wenn man den Erwartungen entsprach. So war es schon in der Kindheit. Und wenn du ein älteres Geschwister bist und hast ein jüngeres gehabt, kaum warst du 3 Jahre alt, dann kam ein jüngeres Geschwister. Das hatte eine noch stupsigere Nase, denn deine war schon ausgewachsen. Das konnte noch kieksiger entgegenlachen den Großeltern. Völlig blind, gell? Aber die Großeltern haben gedacht, die meinen uns. Nicht? Die fühlten sich also geschmeichelt, dass das kleine Kind ins Blinde hinein lächelt, damit irgendjemand es liebt. Nicht? Und dann war es schon geschehen. Alle stürzten sich auf den Säugling und du warst als Ältestgeborener abgeschrieben. Warum? Die anderen sind stupsiger, sie sind süßer, sie sind niedlicher und du hattest deine Probleme als älteres Geschwister Aufmerksamkeit zu kriegen. Musstest dann in die ältere Schwesternrolle rein, Verantwortung übernehmen, beim Spülen helfen, nicht? Hast schon Puppenwagen geschoben, um zu sagen, ich werde auch mal eine gute Mutter, nur damit alle sagen, liebes Kind, artiges Kind. Ich weiß noch, wie ich in die Schule kam. Am ersten Tag waren alles in der Volksschule, damals Grundschule, gute Pädagogen. Und dann standen die Lehrer und Lehrerinnen an der Tür und haben uns alle angestrahlt. Also auch der Hans-Joachim wurde angestrahlt. Schön, dass du da bist. Und am Anfang war das noch eine voraussetzungslose Zuwendung. Aber nach 3 Wochen hat sich das schon getrennt. Da wurden die artigen Mädchen immer noch lächelnd begrüßt. Und wir Haudegen, die wir immer daneben flutschten und Blödsinn machten im Unterricht, wurden dann schon etwas differenziert wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei Pädagogen. Der Mundwinkel, der vom Gehirn gesteuert wird, nicht, also der Verstandesmundwinkel, der ging noch nach oben. Ich will die Kinder ja alle lieben, nicht? Alle will ich gleich behandeln. Der emotional gesteuerte fiel aber runter. Das ist diese S-Form bei pädagogischen Mundwinkeln. Nicht? Vom Willen her begegnet man allen Kindern gleich. Aber dann, wenn man ehrlich ist, die Gefühle signalisieren, der Kerl regt mich auf. Was muss denn mein Unterricht die ganze Zeit stören? Nicht? Das heißt, viele von uns haben, und das ist der Ernst bei all dem Lustigen, haben vielleicht in ihrem ganzen Leben überhaupt noch nie voraussetzungslose Liebe real menschlich erfahren. Das ist eine erschütternde Erfahrung, die ich in der Seelsorge mache und bei Predigten mache und in der Lehre mache. dass immer wieder Menschen zu mir kommen und zu sagen, Hans-Joachim, das, was du von Gottes Liebe heute erklärst vom Evangelium her, habe ich unter Menschen noch nie erfahren. Und ich lade euch andersrum ein, mal zu überlegen, wie viele Menschen kannst du spontan an einer Hand abzählen, von denen du sagst, von der Kindheit angefangen, die haben mich voraussetzungslos geliebt, nämlich mich geliebt und nicht mein Verhalten, mein Artigsein, mein frommes Tun. Und das geht ja hinein in die Gemeinden, das geht hinein in Bibelschulen und in solche Zentren, wie wir es hier haben. Nicht, wenn du kommst, bist aufmerksam, wach, kannst deinen Glauben immer bezeugen, bist Tag und Nacht ansprechbar auf Glauben, Dynamik und Gruppenleitung, nicht, dann wirst du freudig begrüßt, wenn du wiederkommst. Wenn du aber gerade in der kritischen Phase bist und hängst nur rum wie so ein Sack Mehl, nicht, weil du einfach Zeit für dich brauchst, dann gucken sie alle an dir vorbei. Nicht, das heißt, bis in die Gemeinden hinein lieben wir konditioniert, wenden uns konditioniert zu. Gott liebt voraussetzungslos. Seine Liebe ist unkonditioniert. Es sind die Aufmerksamsten unter euch, die scharren schon mit den Schuhen, nicht mit den Bergstiefeln auf dem Parkett und sagen, ja, Gottes Liebe ist zwar, Hans-Joachim, da hast du ja recht, voraussetzungslos, aber sie ist nicht bedingungslos. Kraft von Gott zum Heil für jeden. Und jetzt kommt's, im Glauben. Das heißt, ich werde zwar voraussetzungslos eingeladen vom Evangelium, jetzt aber muss ich ja eine Bedingung erfüllen. Ich muss ja von mir aus glauben. Und wenn ich Glauben in dieser Weise quasi als angepasstes Verhalten verstehe, als Erwartungsverhalten, das ich erfüllen muss, damit ich dafür zur Belohnung von Gott Liebe und Anerkennung bekomme, dann in der Tat kann ich am Glauben so zerbrechen, wie Luther an der Frömmigkeit gesetzlich zerbrochen ist, seiner katholischen Tradition, und wie Juden zerbrechen konnten am Gesetz, wenn sie es denn ernsthaft versuchen, Gottes Willen zu tun. Ist der Glaube die Einschränkung von Gottes Liebe? Ist der Glaube die Bedingung, die ich von mir aus erfüllen muss, anstelle jetzt von Caritas bei den Katholiken und Gesetzeswerken bei den Juden? Bei uns ist es der Glaube. Ich habe das schon erlebt, dass Leute sagten, wäre ich doch Jude oder Katholik, nicht die 10 Gebote zu erfüllen, da kann man sich ja noch so halbwegs in Frömmigkeit durchbegeben. Ritualgesetz, na gut, ob das Tier jetzt geschächtet ist oder im Blut stirbt, was kümmert mich das? Meinetwegen esse ich auch vegetarisch, das spielt alles gar keine Rolle. Auf Wein kann ich auch verzichten, nicht solange es Bier gibt. Also ist ja alles gar nicht so problematisch. Gesetzeswerke kann man ja noch tun. Oder wäre ich katholisch, nicht? Dann könnte ich die Rosenkränze runterbeten, bis mir die Finger rot sind, nicht? Und dann gibt es am Aschermittwoch wieder Vergebung für das, was ich am Fasching Blödsinn gemacht habe. Irgendwie stimmt das System doch da ein bisschen besser, nicht, mit dem Sakrament der Buße. Also wäre ich jüdisch oder katholisch. Aber wie soll ich denn Gott unbedingt lieben, wenn ich genau weiß, wenn ich ihn nicht liebe, fliege ich raus? Wie soll ich denn grenzenlos dankbar sein, wenn Gottes Liebe eben an meine Dankbarkeit geknüpft ist? Da kann es zur Falle werden. Nicht? Wie soll ich spontan lieben müssen? Hast du das mal versucht? Versuch mal ganz krampfhaft spontan zu sein. Ist irre schwierig. Dabei ist es nur ein Missverständnis. Ich sage euch was. Der Glaube ist nicht die Bedingung, die du nun alleine erfüllen musst, um ins Wir mit Gott zu kommen, um das ewige Leben zu bekommen. Der Glaube ist nicht die Bedingung. Warum? Denkt an Gerechtigkeit, denkt an Ebenbildlichkeit und Schöpfung, wie wir es gestern sagten. Was hat Gott mit dem Menschen Adam und Eva gewollt? Er wollte das Wir. Er wollte, dass das Ich Adams ganz auf das Du Gottes bezogen ist und Adam nicht sein wollte außerhalb von Gott. Dass er nur Gottes Ergänzung sein wollte und die Gemeinschaft mit ihm genießt. Gott die Ehre geben, sich von ihm beschenken lassen, ganz im Wir in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Der Glaube ist nicht die Bedingung, die du erfüllen musst, sondern der Glaube ist das Geschenk, das Gott dir macht durch seinen Heiligen Geist, durch das Evangelium. Der Glaube ist das Geschenk, das Gott dir macht. Im Glauben kannst du jetzt schon das Wir mit Gott erleben. Ja, du kannst sogar sagen, Glauben bedeutet im Wir leben. Denn Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben bedeutet sich fallen lassen. Insofern haben wir viele, die an ihrer Frömmigkeit zerbrechen, weil sie den Glauben als Leistung verstehen und nicht kapieren, dass es gar nicht um Subjektivität geht, um Leistung, um das Individuum, sondern Glauben bedeutet genau sich ganz nur von Gott her verstehen, sich bei Gott fallen lassen. Also, das ganz Entscheidende ist, dass ich kapiere, Glaube ist nichts, was das Ich tun kann. Einige von euch sind glücklich verliebt und verheiratet und es könnte sein, dass ein Junggeselle unter euch dann sagt, oh, die sehen so glücklich aus, ob frisch verliebt oder wohl vertraut. Wie macht man das? Jetzt ab heute will ich auch gerne verheiratet sein. Und dann sagt er, ja, du musst eine Frau finden. Dann hat er gesagt, ja, das mache ich später. Sag mir erstmal, wie funktioniert denn Ehe? Also wir leben zusammen, wir haben ein gemeinsames Schlafzimmer, wir essen zusammen, ab und zu bringe ich meiner Frau Blumen mit. Und er sagt, ja gut, ich schreibe alles mit, mach mal weiter, wie äußert sich das so im Alltag? Gut, und dann fährt er nach Hause, kauft sich ein Doppelbett, bringt jeden Tag Blumen nach Hause, deckt immer für zwei, kocht für zwei, isst auch für zwei. Und nach 4 Wochen ist er so aufgeschwemmt und kommt zu dir und sagt, wie ist das frustrierend, verheiratet zu sein? So sind Christen, die selbst versuchen zu glauben. Das Geheimnis der Ehe sind nicht die Äußerungsformen der Ehe. Das Geheimnis der Ehe ist, dass ein anderer Mensch da ist. Das heißt, die Beziehung selber ist das Geheimnis. Glauben bedeutet in Beziehung leben. Glauben bedeutet in Beziehung leben. Und ein Christ, der selber glauben will, ist wie ein Junggeselle, der alleine verheiratet sein will. Da sagst du, wie kann einer so bescheuert sein? Ja, das frage ich dich auch. Warum leidest du an deinem Glauben? Du bist wie ein Junggeselle, der versucht, alleine verheiratet zu sein. Dann enthältst du dir das Schönste vor. Das Schönste am Glauben ist nämlich nicht der Glaube, das Schönste am Glauben ist Christus. Und der Glaube ist nur dazu da, dass du das kapierst. Der Glaube ist die Art und Weise, wie Gott uns sein Leben hier und jetzt schenkt. Also, so wie Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff ist, ist Glaube ein Beziehungsbegriff. Und das ist so faszinierend, im Hebräischen kann man das schön deutlich machen. Da heißt nämlich Glauben zunächst einmal sich festmachen in, sich gründen in, Herr Emin. Nicht sein ganzes Gewicht verlagern auf. Und das genau ist ja nicht eine Leistung. Nicht, als ihr reingekommen seid, habt ihr alle euren Stühlen geglaubt. Ihr habt ihnen vertraut. Ihr habt euch nämlich hingesetzt und ich habe nicht mal einen gesehen, der erstmal das Ganze belastet und rumdreht und die einzelnen Beine wackelt, um zu gucken, trägt der mich denn? Und jetzt sitzt ihr alle aufgrund eures Glaubens. Aber ich frage euch, was trägt euch, euer Glaube oder der Stuhl? Ja, jetzt könnte einer herkommen und sagen, ich habe einen ganz großen Glauben, nicht an den Stuhl, und kommt hier vorne auf die Bühne und setzt sich hin. Da brauchst du aber sehr gute Oberbeine, dass du dich hinsetzt und bleibst eine Stunde lang dann in 45-Grad-Winkel sitzen. Dann trägt dich dein Glaube, nicht? Aber normalerweise bedeutet Glauben einfach, ich vertraue der Bank. Vorhin sah ich euch als trautes Ehepaar draußen auf der schönen Bank sitzen, nicht? Die haben der Bank vertraut und setzten sich hin. Und was hat sie getragen, der Glaube oder die Bank? Die Bank hat sie getragen. Der Glaube war nur die Art und Weise, wie sie zum Sitzen kamen. Ja, so einfach kann Glauben sein. Sich setzen, sich fallen lassen. Das ist der eigentlich neuralgische Punkt. Wenn wir das klären, was Glauben ist in dieser Woche, da verspreche ich euch, es wird auch für die, die die tollste Erkenntnis schon hatten, noch mal toller. Und für die, die bis jetzt frustriert waren an ihrem Glauben, wird alles neu und wird alles anders. Es gibt in der Evangelisation so schön das Bild, dass man richtig verstehen kann, aber meistens wird es falsch verstanden. Dass man sagt, in Christus kam Gott dir, lieber Mensch, 9 von 10 Schritten entgegen. 9 von 10 Schritten. Und jetzt ist die Stunde der Entscheidung, ich rufe dich zur Entscheidung auf, den einen, den letzten Schritt, damit es zur Beziehung kommt, den musst du Mensch alleine gehen. Jetzt gibt es in Württemberg natürlich nicht nur Neupietisten, sondern auch Altpietisten, die denken größer von der Gnade. Die sagen, 99 Schritte ist Gott auf dich zugekommen. Und dann gibt es die Fackelträger, die haben natürlich Christus und die Gnade noch mal höher geachtet und die Liebe Gottes. Dann sage ich, 999 Schritte ist Gott auf dich zugekommen. Und jetzt liegt alles daran, diesen einen Schritt von dir aus zu tun. Ist das richtig oder falsch? Es ist falsch. Denn wenn Gott nur 99 Schritte auf mich zukommt oder 999 von 1000 Schritten, bin ich so verloren, als wäre er keinen Schritt gekommen. Das ist gerade so, als wenn du sagst, also 99% der Strecke nach Amerika baue ich dir eine Brücke. Und den kleinen Huppel von ein paar hundert Kilometer wirst du doch noch springen können. Nicht? Es ist für den Menschen nicht möglich, die Jakobsleiter von unten zu bauen. Nicht? Wir würden alle zerbrechen, wenn der Glaube unsere Leistung wäre. Ja, aber jetzt seid ihr ganz zerrissen und sagt, also bis jetzt warst du noch halbwegs erträglich in deiner Verkündigung, das andere lassen wir mal weg. Aber jetzt provozierst du mich und wirfst mein ganzes Glaubensverständnis durcheinander. Ich muss doch glauben. Ja, nein, du musst nicht glauben, du darfst glauben. Denn Glaube ist ja das Leben, Glaube ist ja das Heil und die Gemeinschaft. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit meinem schönen Bild mit den 99 Schritten? Setz einfach einen Schritt dazu, dann stimmt das Bild. In Christus ist Gott mir 100 von 100 Schritten entgegengekommen. Stellt sich direkt neben mich, hat all mein Elend und all meine Schuld getragen, nimmt mich bei der Hand und stellt mich auf und sagt, Hans Joachim, jetzt gehst du nicht einen Schritt, alleine gehst du überhaupt keinen Schritt, sondern du gehst mit mir nicht nur 100, sondern 1000 Millionen Schritte. Das ist Glauben und das ist Evangelium. Keinen Schritt musst du ohne Christus gehen. Nicht mal den der Entscheidung. Nicht mal den des zum Glauben Kommens. Und deshalb sagt Paulus in Römer 3, 24, es ist nur geschenkweise, allein aus Gnaden. Und Epheser 2, Vers 8 sagt, es ist nämlich, dass wir glauben können aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Schon der Glaube selber ist Geschenk. Wenn wir es recht bedenken, kann es ja auch gar nicht anders sein. Denn würde Gott praktisch auf uns wieder als adamitische Menschen zugehen, und würde sagen, ich setze dich in Stand, ich nehme dir deine Sünden weg, deine Last weg, ich nehme die Wackersteine aus deinem Rucksack, ich entlaste dich und jetzt darfst du neu anfangen. Ja, aber wenn er jetzt sagen würde, jetzt mach einen Schritt ohne mich, dann würde er mich ja auffordern, dass ich den Sündenfall wiederhole. Denn was ist der Sündenfall? Der Sündenfall ist Trennung von Gott. Und was war das Schlimme bei Adam und Eva? Dass sie einen Schritt ohne Gott machen wollten. Sein wie Gott, aber ohne Gott. Ich unterstelle uns in unserer Frömmigkeit ja gar nicht, dass es unser Stolz sein muss. Viele wissen es eben nicht besser. Man hat ihnen das Evangelium noch nie verkündigt. Die denken, das ist so. Das Vertrauen erwartet Gott nun von mir. Das muss ich bringen. Der Glaube trägt. Nein, der Glaube trägt nicht, Christus trägt. Und das darf ich im Glauben erkennen. Das ist das ganze Evangelium. Also, Gottes Liebe ist in der Tat nicht nur voraussetzungslos, sie ist auch bedingungslos. Denn alles, was es an Bedingungen gibt für das Erleben des ewigen Lebens, trägt und erfüllt er selbst. Er ist das Du, das mich überhaupt erst zu dem Wir macht, das ich sein muss, um erfüllt zu leben. Solange ich als ich alleine und isoliert bin, bin ich nicht ich, sondern erst bin ich wirklich ich, so wie ich sein soll, wenn ich im Wir bin. Glauben heißt im Wir leben. Glauben heißt im Wir leben. Warum sage ich immer, Glauben heißt im Wir leben? Nun, es hat sich für mich in der Seelsorge ergeben, dass ich kapiert habe, dass Menschen ein Problem danach haben, das Subjekt ihres eigenen Christseins zu bestimmen. Das Subjekt ihres eigenen Christseins. Und die meisten Christen haben den Eindruck, ich muss erneuert werden. Ich muss neu geboren werden. Ich muss eine neue Schöpfung werden. Und dann strengst du dich an mit guten Vorsätzen und immer wieder neuen Freizeiten. Ich bin dann immer hingefahren in die Klostermühle in den ersten 2 Jahren, um aufzutanken. Nicht? Und die Vorstellung war, so wie man Benzin tanken kann oder beim Elektrorad eben seine Akkus laden kann, ich kann die Energie aufladen, damit ich Hans-Joachim wieder nach Hause fahre. Und dann hatte ich meinen vollen Tank und fuhr mit meinem Fahrrädli wieder nach Hause, da kam das Ortsschild Bad Ems. Oh, das war schon gar nicht gut. Und dann bin ich zu Hause reingegangen, Haustür ging auf und dann kam meine Mutter, na Kind, wie war es denn? Ach Gott, nicht? Jetzt kam es wieder. Und am nächsten Morgen, erste Stunde Montag-Lateinunterricht, dann sah ich diesen Lehrer wieder. Und ich habe gesagt, wo ist mein Tank? Nicht? Wer hat da ein Loch reingemacht? Und alles war wieder weg. Denn man kann Leben nicht tanken. Man kann Liebe nicht tanken, man kann ewiges Leben nicht tanken, man kann Glauben nicht tanken. Und du musst es gar nicht tanken. Du musst nicht tanken. Denn die Kraft Gottes zum Heil für jeden ist in Christus immer bei dir. Glauben heißt nichts, als sich fallen zu lassen bei ihm. Ich war mal eingeladen mit meiner Frau. Ich habe eine Frau. Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich denn keine Frau habe. Ich halte nur das Private gerne raus, weil ich ja qua Amt hier bin, eben wie Paulus. Aber ich habe eine Frau und die lässt auch herzlich grüßen. Und Angelika heißt sie. Also das nur, damit eure Interessen da befriedigt sind. Also mit meiner Frau war ich eingeladen und eine junge Familie und zwei kleine Kinder. Der eine vielleicht so 2 Jahre und die Tochter war schon kindergartenreif und fing schon an zu malen. Und wie das sich das gehört, die Gäste gehen zuerst ins Kinderzimmer. Und dann zeigte die Tochter uns die Gemälde, die sie gemacht hatte. Und wir haben jetzt nicht aufgesetzt, sondern wirklich ganz begeistert bestätigt, wie toll diese Bilder sind. Ich habe vor lauter Begeisterung über die Kunstwerke gar nicht darauf geachtet, was mit dem kleinen Knopf passierte. Der war offensichtlich, das muss ich aber rekonstruieren, währenddessen hochgeklettert auf das obere Stockbett. Das habe ich aber gar nicht beobachtet, sondern nur rekonstruiert. Denn plötzlich hörte ich die Stimme des Kleinen von rechts oben. Das passiert mir relativ selten, dass ich eine menschliche Stimme von rechts oben höre. Meistens kommen sie von links unten. Also von rechts oben plötzlich hörte ich die Stimme: Papa! Und mein Freund drehte sich wie von der Tarantel gestochen um und rannte hin. Zunächst wusste ich gar nicht, warum, in meiner Naivität. Kinder haben wir nicht, dann ist das auch geklärt, warum ich es nicht wusste. Also, ich habe es gar nicht einordnen können. Aber kaum guckte ich rum, wusste ich warum. Der Kleine hatte sich hingestellt, seine Arme ausgebreitet, die Augen zugemacht, sich fallen lassen und bei 15 Grad Papa gerufen. 10 Grad kann man korrigieren, 15 Grad, da wird es relativ schwierig, da brauchst du lange Beine, um dich nochmal zurückzuholen. Wollt ihr wissen, was Glauben ist? Das ist Glauben. Und ich habe vorhin schon gesagt, sich fallen lassen bei Gott, und da habt ihr gesagt, ja klar. Jetzt weißt du, was heißt, sich fallen lassen bei Gott. Der Punkt ist, es fällt uns wahnsinnig schwer, das als Glauben zu akzeptieren, weil wir von Adam und Eva abstammen. Und es uns viel näher liegt, wenn Gott uns sagt, aber ich erwarte von dir wenigstens, dass du dich selbst entscheidest. Das musst du alleine tun. Und dann helfe ich dir. Nein, Glauben bedeutet, sich ganz in Christus fallen zu lassen. Und die beiden hatten ein Vertrauensverhältnis. Viele von uns, die zucken bei dem Beispiel zusammen. Warum? Du hast dich auch oft fallen lassen in deinem Leben. Und dann bist du jämmerlich aufgekracht und hast dir wehgetan. Wie viele Enttäuschungen und Kränkungen haben wir angesammelt, nicht nur in unserem Glauben, sondern viel grundlegender in den ersten menschlichen Beziehungen. Und wenn ich den unsichtbaren Gott nur konkret sehen und denken kann in der Analogie von menschlicher Liebe, die zwar unvollkommen ist, aber eben greifbar, dann ist es umgekehrt auch so, dass unser Glaubensverständnis eingefärbt ist von menschlichen Enttäuschungen oder menschlich positiven Erfahrungen. Ich sagte ja eben, zählt an einer Hand mir vor, nicht mir, euch selbst. Wie viele Menschen haben euch bedingungslos geliebt? Wer eignet sich in deiner Biografie, um Beispiel für Gottes Liebe zu sein? Damit jetzt die unter euch, die sagen, eine nüchterne Bilanz, ich kenne so einen Menschen nicht. Mir fällt keine Oma ein und kein Opa, kein Vater und keine Mutter, kein Lehrer und kein Pfarrer, die mich so geliebt haben, wie du das von Gott jetzt sagst. Natürlich menschlich, Kinder können auch verzeihen, das ist gar kein Problem, aber in grundsätzlicher Verlässlichkeit. Ihr seid nicht benachteiligt. Im Gegenteil. Ich habe kennengelernt in der Seelsorge, dass gerade Menschen, die unter Menschen nie eine unbedingte Liebe erlebt haben, das bei Gott über die Maßen schätzen und genießen. Das heißt, jemand, der so sensibilisiert ist, auch wenn es durch Leid und Enttäuschung ist, dem kannst du nie mehr etwas vormachen, was wahren Glauben angeht. Der hört bei jeder Predigt, ich habe das schon sensibel erlebt, wo ich noch gar nichts mitkriegte, haben die Menschen sofort eine Antenne gehabt und hat gesagt, Achtung, das geht in die falsche Richtung, das ist eine falsche Verkündigung. Hier wird Gott zu einem bedingt liebenden Gott gemacht und hier wird das Gebot und die Einladung Gottes plötzlich konditionierte Liebe und das ganze Verhältnis stimmt nicht mehr. sich fallen lassen bei Gott. Das bedeutet Glauben. Im Wir-Leben. Und ihr hättet die beiden Männer mal sehen müssen, den Vater und den Kleinen, wie er jauchzend in seinem Arm aufgefangen war und die beiden wussten, was zwischen ihnen ist. Liebe und Vertrauen. Wenn dir das diese Woche gelingt, dass du dich neu fallen lässt bei deinem himmlischen Vater und dass du ihm seine Liebe glaubst, dass du dich festmachst und gründest in ihm, dann entdeckst du das Geheimnis des Glaubens. Glaube ist nicht Leistung, Glaube ist nicht Bedingung, Glaube ist Geschenk. Das Geschenk, Gottes Liebe erkennen zu dürfen und sich bei ihm fallen lassen zu dürfen. Gott schenkt nicht nur das Heil, er schenkt auch den Glauben. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, schreit Luther. Die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes, was ist damit gemeint? Ich habe hier, weil ich nachher darauf zu sprechen kommen will, ein Buch. Wenn ich jetzt sage, das ist Ecksteins Buch, was heißt das? Also jetzt steht es schon oben drauf, wenn es eingepackt wäre, wäre es nicht klar. Nicht? Ecksteins Buch kann heißen, Eckstein hat es geschrieben. Eckstein hat es geschrieben, Ecksteins Buch. Das nennen wir Genitivus Subjektivus. Ecksteins Geschenk, Ecksteins Buch, es kommt von ihm. Wenn es jetzt nicht den Namen schon verraten würde und jemand hätte es eingepackt mit einer Schleife und einer wird zum anderen sagen, ach, da vorne liegt Ecksteins Buch, dann könnte es auch heißen, es ist das Buch, das jemand dem Eckstein schenken will. Das ist Genitivus Objektivus. Also für wen ist es? Nicht für wen ist es? Und wenn ich es geschrieben habe selber und nicht nur besitze, dann ist es Ecksteins Buch, insofern Eckstein es kreiert hat. Er der Autor ist. Genitivus Auctoris. Gerechtigkeit Gottes heißt was? Ist es die Gerechtigkeit, die Gott hat? Ist es die Gerechtigkeit, die Gott wirkt? Oder ist es die Gerechtigkeit, wie Luther es sagt, die vor Gott gilt? Theologen streiten sich seit Jahrhunderten. Es ist das eine und das andere ist es überhaupt nicht. Oder es ist zwei, aber das dritte passt nicht. Da wir ja hier im Tauernhof uns aufs Wesentliche konzentrieren und alle Streitereien lassen, habe ich euch eine gute Nachricht. Nehmt einfach alles drei. Gerechtigkeit Gottes ist erstens, Römer 3, 26, die Gerechtigkeit, die Gott selber hat. Es ist sein Wesen. Gerechtigkeit ist Gottes Wesen. Also Genitivus Subjektivus, das Genitiv des Subjekts. Gott hat das Wesen, er ist Gerechtigkeit. Das Zweite, das ist das, was wir heute stark gemacht haben, Genitiv des Schaffenden, des Wirkenden, Genitivus Auctoris. Es ist die Gerechtigkeit, die Gott wirkt. Das habe ich ja heute deutlich gemacht. Gerechtigkeit Gottes heißt, es ist die Gerechtigkeit, die er wirkt, die er selber schafft. Gerechtigkeit Gottes also, in Römer 3, 26 haben wir beide Bestimmungen. Erstens, Gott ist gerecht, Gerechtigkeit Gottes als Wesen. Und zweitens, Gerechtigkeit, Genitivus Auctoris, er ist der Auktor, der Schaffer. Genitivus Auctoris, er schafft Gerechtigkeit, nämlich im Glauben schafft er Gerechtigkeit. Er macht dich gerecht. Gerechtigkeit Gottes ist das, was er macht, was er schafft. Und dann drittens ist Luther gar nicht falsch. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, also Gerechtigkeit Gottes, die Bestand vor ihm hat. Das war für Luther deshalb so faszinierend, weil er ja von der Frage des gerechten Gottes herkam und die Frage für ihn war, wie kann ich am jüngsten Tag vor einem gerechten Richter bestehen? Also wie finde ich die Gerechtigkeit, die Bestand hat vor Gott? Und dass das auch stimmt, könnt ihr sehr schön in Römer 8, dann 31 folgende, gegen Ende der Woche studieren. Wer will uns anklagen? Gott ist hier, Hotikaion, der uns gerecht spricht, der uns frei spricht. Wer will uns verdammen? Christus ist hier, der für uns gestorben ist, ja noch mehr, der für uns auferstanden ist und jetzt zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wir haben eine Gerechtigkeit, die am jüngsten Tag besteht. Und wenn wir gestern die Frage hatten, was ist denn mit Christen am jüngsten Tag? Das Endergebnis haben wir schon fest. Genitivus, hier Objektivus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Christen haben eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Warum? Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Das ist die Gerechtigkeit Christi. Die schenkt er uns. Christus ist unsere Gerechtigkeit. 1. Korinther 1,30 und 31. Er selbst ist unsere Gerechtigkeit. Also können wir sagen, Gerechtigkeit Gottes heißt Gottes Wesen, er ist gerecht. Zweitens, die Gerechtigkeit, die er wirkt, er schafft mir Gerechtigkeit, er schafft sie mit seiner Dynamik, mit seiner Kraft. Und drittens, damit habe ich eine Gerechtigkeit, die Bestand hat am jüngsten Tag. Und damit, wenn wir in die Pause gehen, noch einen Satz zuvor und heute 10 Minuten, ich habe mich gestern hier nur vertan. Was in Römer 8 steht, ist juristisch ungeheuerlich. Forensisch heißt ja, im gerichtlichen Kontext ist das ungeheuerlich. Warum? Nun, was hier gesagt wird, ist, wir haben einen Richter, der uns freispricht, wenn einer uns verklagt. Der Widersacher, andere Menschen oder wir selber oder unser Gewissen, wenn das verklagt, er spricht uns frei. Wir haben zusätzlich einen Anwalt, der für uns eintritt, nämlich Jesus Christus, der sagt, ich bin für diesen Menschen gestorben und auferstanden. Das ist eine Situation, das ist eine komfortable Situation einer Gerichtsverhandlung. Wenn der Richter sagt, Freispruch, und der Anwalt sagt, halt, erst kommt mein Plädoyer. Ja, was hast du denn für ein Plädoyer? Ich plädiere für Freispruch. Und dann sagt der Richter, sag ich doch. Und dann sagt der Anwalt, sag ich doch. Sind wir uns doch einer Meinung? Eben. Ist das nicht Heilsgewissheit? Der ganze Himmel ist für dich. Und ich entlasse euch in der Pause mit dem Aphorismus, wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? 10 Minuten Bedenkzeit.